ich sage auch zu meinen Köchen immer, ihr müsst wie so ein Schwamm alles aufsaugen, zuschauen, mit den Augen stehlen, dann seht ihr sehr, sehr viel. Also das habe ich von meinem Vater schon gelernt. Der hat gesagt, schaust du mit den Augen an, zuschauen, wie macht er das? Weil klar, ich war auch mal Azubi, du musst alles von Grund aus lernen. Du stehst vor dem ersten Mal vor so einem Rehrücken oder vor so einem Reh, oh Gott, wo fange ich jetzt dann an? Aber da musst du es lernen, zuschauen.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Von Berlin geht die Reise weiter nach Fronten zu einem Koch, den ich schon mal kurz kennenlernen durfte und mit dem ich mich damals auf Instagram schon mal kurz über den Baobab unterhalten habe. Heute wollen wir darauf auf jeden Fall nochmal näher eingehen. Er kocht auf 1250 Meter Höhe in der Nähe von der Burg Falkenstein.
Richtig.
Sein Restaurant heißt Pavo, zumindest das, was mit dem Stern ausgezeichnet ist. Und er hat auch einen Meisterabschluss von der Hotelfachschule Heidelberg. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Simon Schlachter.
Hi, grüß dich. Freut mich, dabei zu sein.
Ja, Simon, schön, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja vor einem halben Jahr schon mal kennengelernt und uns etwas ausführlicher unterhalten können. Umso schöner, dass diesmal alle dran teilhaben können tatsächlich.
Da ist die perfekte Situation jetzt eigentlich hier bei uns auf dem Berg. Ja, war eine coole Veranstaltung damals bei dem Schwangau Gourmet Festival, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, und so sind wir eins aufs andere gekommen, sagen wir mal so.
Ein halbes Jahr später sitzen wir wieder hier zusammen.
Ja.
Um mal die geografische Lage so ein bisschen einzuordnen. Fronten liegt im Allgäu und so ganz grob beschrieben in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein.
Richtig.
Und mit dem Schloss Neuschwanstein verbindet ja auch dieser Ort etwas. Jetzt testen wir mal ein bisschen dein Geschichtswissen. Denn König Ludwig II. Wollte hier ein zweites Märchenschloss bauen. Ist das so richtig?
Genau, ist richtig. König Ludwig wollte damals auf dem Falkenstein sein letztes Traumschloss bauen, Schloss Falkenstein. Und er hat die Straße gebaut damals. Die Straße, die Wasserleitung und die Infrastruktur eigentlich soweit schon vorbereitet. Dann ist er gestorben, gegangen worden lassen, wie auch immer, wissen wir nicht. Und dann stand das alles brach. Also die Wasserleitung beziehen wir heutzutage noch das Wasser. Da pumpen wir heute noch durch. In der Ruine ist der Hochbehälter, klar, der war damals auch kleiner. Heute ist der natürlich viel, viel größer, der Hochbehälter geworden. War damals schon seiner Zeit voraus. Die haben schon geschaut, das Wasser am höchsten Punkt, damit der Druck im Haus perfekt ist. Also das ist wirklich perfekt vorbereitet worden. Die Straße wurde so breit gebaut, dass die Pferdekutsche hoch konnte. Klar, die ist nach und nach bei uns auch breiter geworden. Und ja, ich sage immer, wir haben einen besonderen Platz und dieses besondere Gut versuchen wir auch zu schützen und zu erhalten. Zu uns gehört noch die Ruine jetzt, die noch steht. Ist Privatbesitz komplett. Also kann nicht jeder sagen, dass er einen eigenen Gipfel hat. Und ja, dann haben wir hier oben die Gastwirtschaft weitergenommen. Also damals war das mal eine Jausenstation, es war eine Unterkunft mit Übernachtung, mit Frühstück, mit fließend Wasser, so wie man es damals in der Werbung hatte. Und 1988 haben es die Eltern dann übernommen und gekauft und haben erstmal aus diesem Wrack auf gut Deutsch dann das gemacht, was es heute ist. Und ja.
Sehr abenteuerlich zu euch hier hochkommen. Also passt nur ein Auto hoch. Also ich habe, glaube ich, unten auch eine Ampel stehen.
Genau.
Also du musst auch just in time hierher kommen, sonst stehst du unten wahrscheinlich 20 Minuten. Und es ist sehr eng. Aber im Moment, glaube ich, kommt jedes Fahrzeug hoch. Breiter dürfen sie aber fast auch nicht mehr werden.
Es geht alles. Die 3-Achse-LKWs kommen auch hoch. Doch, die Lieferanten fahren für uns auch hoch. Wir schauen natürlich immer schon, dass die sehr, sehr früh hochfahren, weil die halten sich dann nicht so an die Ampel, dass sie halt immer fahren können. Und die ganzen Lieferanten, also das ist eigentlich mitunter für die mitunter Aushängeschild. Wir dürfen das Boutique-Hotel hier oben beliefern. Oh cool, das Sternrestaurant. Hey, geil, ist für die auch mega. Wir kommen überall hin, ist dann die große Werbung.
Und es scheint ja auch hier zu funktionieren. Ich habe es dir gerade schon gesagt gehabt, es ist ja mega voll bei euch.
Ja.
Bin ich ja so in der Fülle tatsächlich auch nicht gewohnt.
gut für uns. Nein, ich sage immer, wir sind natürlich ein Hotel. Wir sind auf dem Berg das Einzige, was hier in der Nähe ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich schicke die Gäste jetzt weg. Also natürlich, die wollen was einkehren, die wollen eine kleine Brotzeit, was zum Essen, nachmittags, mittags. Und ja, die kommen von allen Seiten hochgewandert oder wie auch immer, weil natürlich die Burgruine, dieser Traumblick dort oben oder vom Hotel, ist schon einzigartig. Und das ist schon ausflugswürdig. Jeder, was mal in Fronten war, Kommt mal auf den Falkenstein hoch.
ja, und du brauchst ja auch definitiv was zum Essen, wenn du von unten hochgelaufen bist. Also es geht auf schon sehr Fall. Steil hoch.
Ja, sportlich muss es sein.
König Ludwig der Zweite ist ja in Bayern jedermann, glaube ich, geläufig und schon auch immer mal wieder Gesprächsthema. Wie stehst du zu ihm?
Ja, schon. Also ich sage immer, er war der Zeit voraus. Er hat ein Kulturgut hinterlassen und alles. Wenn man heutzutage denkt, Schloss Neuschwanstein, tausende, das reicht gar nicht, Millionen Besucher, was das jedes Jahr anzieht, gut ab. Und Schloss Linderhof ist das eigentlich das auch bekannt, aber eher das nicht so bekannt wie Schloss Neuschwanstein. Wunderschön, der mit Tischlein deck dich. Also das haben wir ja so gesehen im Paar, wo ein bisschen wieder reingeholt, weil der Tisch füllt sich, dann geht wieder was weg, dann kommt er wieder, dann kommt wieder was. Durch das Sharing, es ist wie das Tischlein deck dich von König Ludwig.
Ja, auf das Sharing schauen wir gleich noch. Wir wollen heute mal mit einem Thema beginnen, das direkt von meinem Hörern kommt. Wie ihr da draußen sicherlich wisst, könnt ihr mir jederzeit eure Wunschthemen, Wunschgäste und alle eure Wünsche gern zuschicken. Und ich schaue, was machbar ist und was auch Sinn macht. Dass ich das dann auch schnell umsetze. So hat es auch Paul gemacht bei der letzten Umfrage in der Story. Da hatte ich mal so gefragt, welche Themenwünsche habt ihr denn? Und Paul wollte wissen, ob derzeit zu viele Sterne vergeben werden. Und er hat das dann nochmal in einer Nachricht weiter erläutert. Wo ist der Vergleich zwischen einem Lokal mit guter Weinkarte, Ambiente etc. und den Restaurants, die mehr im Streetfood-Style ja, unterwegs sind und auch einen Stern haben. Paul betont aber deutlich, er will da kein Restaurant angreifen damit, sondern es nur gern verstehen, mit welchem Maß gemessen wird und warum. Da die Frage an dich, Simon, werden zu viele Sterne vergeben und wie siehst du das? Kann man diese Art von Restaurants vergleichen?
Gute Frage eigentlich, aber ich sage immer, die Jugend von heute, also die neuen, also die Waage hält sich immer gleich. Also es kommen Sterne-Restaurants, es gehen auch wieder Sterne-Restaurants. Unterm Strich, es kommen viele neue dazu, aber es gehen auch sehr, sehr viele. Wenn man mal die letzten 10, 15 Jahre, ich habe es noch nie so jetzt analysiert komplett, aber so beobachtet sind wir immer bei den 350 Einsterner, ich glaube 30, 40, 2 Sterne, 10, 3 Sterne, irgendwie so, also ich will jetzt nicht ganz genau, nicht, dass da was falsch ist. Es hält sich die Waage komplett. Es kommen welche, es gehen welche, manche verändern sich, das Restaurant gibt es nicht mehr, hat nicht funktioniert, ist Konkursgang, Pleitegang oder wie auch immer. Es bleibt unterm Strich immer gleich viel. Aber natürlich heutzutage, wir junge Leute sind vielleicht manchmal ein bisschen experimentierfreudiger und sagen, okay, wie ich jetzt mit meinem Baobahn, das ist völliger Streetfood. Also in Südostasien habe ich das gesehen, mitgenommen, habe das ein bisschen angepasst auf uns hier im Allgäu, aber haben schon diesen asiatischen Touch mit drinnen. Aber die Zutaten sind eigentlich alles regional, die sind von hier. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da besondere Sachen aus der Ferne oder sonst wo brauche. Es ist komplett Produkte, die man kennt, nur anders verpackt und durch dieses fluffige Brötchen und so weiter. Du isch halt mal mit den Händen. Du isch mal. Das hat sich einfach. Wir jungen Leute, wir sind da ein bisschen, ja, cool. Wir bringen mal ein bisschen Streetfood, weil es einfach lecker ist.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach perfekten Käse? Dann hör jetzt genau hin, denn ich habe für euch den Käse von Baldauf getestet. Und ich muss sagen, bei Baldauf Käse ist einer besser wie der andere. 9 verschiedene Käsesorten konnte ich probieren und dort war alles dabei, von Trüffelkäse bis hin zum Baldauf Schafskäse. Ihr wollt einen Tipp von mir? Ich stehe ja mittlerweile voll auf Allgäuer Bergkäse und dort konnte mich der Bio-Allgäuer Bergkäse von Baldauf mit seinem intensiven Aroma zu 100% überzeugen. Apropos überzeugen, Baldauf Käse überzeugt auch mit ihren Werten. So besteht jeder Käse aus Weide- und Heumilch und es wird, und das ist mir immer total wichtig, auf das Wohl der Tiere geachtet. Du bist auf der Suche nach einem Käse, der dich begeistert, von einem Betrieb mit mehr als 160 Jahre Familientradition, bei dem noch Wert auf echtes Handwerk gelegt wird, dann bist du bei Baldauf Käse genau richtig. Warte nicht und bestelle deinen Käse gleich auf www.baldauf-käse.de. Dort findest du auch die Läden, wo du ihn vor Ort kaufen kannst und Geheimnis, bald ist auch der neue Webshop online.
Werbung Ende.
Er braucht es vielleicht auch, haben wir schon öfters drüber geredet, auch um die Hemmschwelle ein bisschen runterzusetzen, weil für viele ja schon noch dieses Klischee, man muss Anzug, sag jetzt mal, oder Sakko zumindest anhaben, um ein Sternerestaurant zu gehen, was ja tatsächlich eigentlich, ich sage jetzt mal, in 90% der Fällen tatsächlich nicht mehr so ist.
Genau so ist es. Ich sage immer, die Gäste, wo es zu mir kommen, sollen ankommen, sich wohlfühlen und wirklich für sich sein. Wir haben ja ein paar, wo diese 3 Tische, beziehungsweise maximal 8 Tische. Mir ist es total egal, ob die Gäste in Jogginghose oder wie auch immer kommen. Die sollen sich wohlfühlen, weil ich sage immer, das ist denen ihr Abend, die wollen das voll genießen und sollen einfach mitgenommen werden auf die Reise und sich denken, boah, hey, das war total entspannt, total lässig, es war nicht steif. Und ich sage immer, dadurch im Paar, wo wir haben sehr, sehr viele junge Leute, was wir anziehen mitunter, auch ganz, ganz, ganz viele wiederkehrende Gäste, ich sage immer, das ist das größte Lob, was man kriegen kann. Und du merkst so, hey cool, wann kommt das neue Menü? Ja, so alle 3-4 Monate ist wieder neu komplett, die Natur gibt es uns vor. Und dann entsteht da was, wo du sagst, hey cool, da ist eine Performance drin und die holst du ab, weil sie sagen, hey geil, das Streetfood. Die schauen erstmal so in den Raum, darf ich das mit den Händen essen? Ja, es gibt kein richtig und falsch, wir haben keine Tischdecken bei uns auf den Tischen, es ist einfach eine schöne Tischplatte, wow. Einfach schönes Tabletop, sonst der Rest. Und so holst du natürlich viele junge Leute ab, aber auch die ältere Generation, also ich sag bunt gemischt, jeder ist willkommen und die feiern das dann, dass wir von der Küche bringen das entspannt zum Service. Es geht wieder rote Faden von der Küche zum Service zum Gast. Oder bei uns sagen wir immer, der blaue Faden zieht sich durch.
Aber bei euch ist alles blau hier rum.
Ja, genau.
auch die Gäste dann nach der Weinbegleitung wahrscheinlich.
Kann passieren. Aber da, ich sage immer, da haben wir jetzt auch viel weiter getüftelt mit unserem Team, dass wir nicht nur den Wein in Fokus setzen, sondern auch die alkoholfreie Begleitung ist für uns mega wichtig geworden. Weil ich habe immer gesagt, ja, klar, eine Flasche Wein, das ist wirklich viel probieren, ausgesucht, dass es zu den Gerichten passt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will aber nicht nur einen Saft aufmachen, weil irgendwann sagt der Gast, ja, ich habe halt 5 Safte am Abend getrunken. Und wir haben da wirklich mit unserer Bra und so haben wir was ausentwickelt und so und machen da wirklich eine Essenz, einen Sud, da wird was angesetzt über mehrere Tage. Und dann kohlst die Leute ab, weil sie auf einmal sagen, okay, das ist ein Getränk mit Melone, Gurke, Wasabi und total freaky und die Kombination dann aus dem ist halt das Interessante.
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter nachgefragt zu der Sterneinflation, ja. so wie es getauft hat. Ist die Spannweite vielleicht unter den Ein-Sterne-Restaurants zu groß?
Wir haben sehr viele Gäste, die sagen, hey Simon, das, was ihr macht, das ist schon 2 Sterne eigentlich, weißt du, oder keine Ahnung. Die sagen, boah, das war voll geil, warum hat sie nur 1 Stern? Ich so, ja, keine Ahnung, wir machen, weil wir Bock haben und scheiß auf die Sterne. Das ist unser Motto, so gesehen. Es ist ein Add-on, es ist geil zu haben, weil da findest du natürlich leichter Mitarbeiter, hast natürlich Vorteile, weil der Mitarbeiter nicht mehr im Gasthof zum Anker, nichts gegen Gasthof zum Anker, sondern der arbeitet halt in der Sterneküche, der wird mitgenommen auf die Reise, auch von mir. Ich habe im Team ganz viele Leute, die kommen von Gasthäusern raus und denen lernen wir das, weißt du? Und wir nehmen die mit auf die Reise, aber es ist halt wirklich so, wenn wir zu der Spannweite zurückkommen, schwer zu sagen. Kann ich dir eigentlich gar nicht beantworten, richtig. Also eigentlich wirklich, ja, du weißt nicht, was sind die Kriterien für 2 Sterne, was sind die für 3 Sterne, was ist das für 1 Stern. Ich sage einfach, was ist Nummer 1 ist, Geschmack. Das ist Nummer 1, schmecken muss es. Die Optik, die bauen wir dann, die entsteht. Die entsteht immer. Also ich sage, das Auge ist mit, das ist der erste Eindruck. Und dann das Allerwichtigste, sage ich immer zu den Jungs, schmecken muss es. Weil was bringt es, wenn ich da 1000 Punkte drauf habe und zum Ende nimmst du einen Löffel, und alles schmeckt gleich.
Ja. Ja, ich selber, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich würde tatsächlich nur das bewerten, was auf dem Teller ist und wie es dann am Ende des Tages schmeckt. Ja. Und eventuell noch den Service des Restaurants, denn Service, so auch meine Erfahrung, kann ja so einen Abend sehr unterstützen.
Ja,
wenn es aber nicht funktioniert, auch total versauen.
Und das ist die Kunst. Wenn du der Kellner, das ist immer das, was ich zu meinem Team sage, es bringt nichts, wenn wir in der Küche Gas geben. Das ist das Gesamte aus Küche, Service, Bar, selbst die im Housekeeping ist wichtig, weil die hängt da auch dran, weil wenn die Toiletten nicht sauber sind, kommt der Gast vom Restaurant und sagt, hey, das brauchst du nicht auf Toilette gehen, das geht gar nicht. Ich sage immer, das gesamte Team im Hintergrund ist so wichtig, das ist wirklich wie ein Zahnrad, das in sich greift und wenn eins zum Wackeln anfängt, zum Stottern, dann funktioniert es schon nicht mehr, dann geht der Rattenschwanz nach hinten raus.
Ja, aber generell ja, sag jetzt mal, Sternebewertungen, ein schwieriges Thema und da können wir jetzt wahrscheinlich auch hier viel mutmaßen, denn das ist Fakt, kennt keiner die Kriterien von Guido Michela und wie er was und warum und wo bewertet.
Kann keiner sagen. Kann keiner sagen im Endeffekt, aber das ist gerade das Besondere, weil sonst wäre es so Schema F, du musst die Serviette haben, auf das schauen sie, den besonderen Teller und im Endeffekt, es gibt kein richtig und falsch. Ich sage immer, wir haben auch kein Sommelier. Also meine Partnerin, die Sabrina, die hat den Jungsommelier gemacht, hat sich aber dann mit Wein sehr stark auseinandergesetzt und ist ein mega Thema für sie, macht ihr Spaß und dann im Endeffekt dadurch entsteht natürlich wieder was und dann heißt, ja, wir haben aber keinen Sommelier, kann ich einen Stern? Das hat, ja, aber es funktioniert. Wir haben ja ohne Sommelier damals haben wir einen Stern gekocht. Ja.
Ja, wird viele Mythen wir uns bleiben und viel Rätselraten so richtig drin steckt man tatsächlich nicht.
Steckt man nicht drin, aber das ist das Besondere. Ja. Und ich sage immer, Gas geben, meine Jungs damals, wo wir den Stern bekommen haben, dann war es wirklich so, oh Gott, was müssen wir jetzt verändern? Dann sage ich so, nix, wir kochen weiter wie gestern. Wir kochen weiter wie gestern und das, was wir machen, tun wir stetig verbessern. Und ja, es hat ja so funktioniert. Also wir müssen jetzt das Rad nicht neu erfinden. Natürlich experimentieren wir viel, probieren aus, versuchen Kombinationen zu machen und so weiter. Aber es muss einfach Spaß machen. Es muss uns locker von der Hand laufen.
Wer dazu aber gerne noch eine andere Meinung hören möchte, der kann das gerne tun. Wir haben in Folge 22 mit Andreas Wiedmann, habe ich auch schon mal dieses Thema so ein bisschen angeschnitten. Genau, da gibt es einfach nochmal eine zweite Sichtweise zu diesem ganzen inflationären Thema, wie er dazu einfach auch steht. So, nun aber zu dir, Simon. Du hast in den Restaurants von Andreas Caminada gearbeitet.
Richtig.
Du hast mit Heiko Nieder zusammengearbeitet. Du hast deinen Meister an der Hotelfachschule abgelegt. Warum hast du diesen Schritt noch eingelegt? Das hat ja jetzt im ersten Moment nichts mit Kochen zu tun.
Hotelfachschule? Ja. Ich sag, irgendwann war es so der Moment. Ich war wirklich in vielen tollen Stationen, 1, 2 und 3 Sterne. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, Simon, ich habe sehr viele Restaurants kommen und gehen sehen, sehr schnell. Auch viele Sterne-Restaurants, muss man wirklich so sagen. Dann habe ich gesagt, boah, das Wichtigste, was bringt es, wenn ich gut koche? Also irgendwann nach den 3 Sterne bei der Escaminada habe ich mir gedacht so, ja, Simon, gut kochen kannst du jetzt eigentlich, denke ich mal. Aber was bringt es, wenn du gut kochen kannst? Und das Buchhalterische, das Mitarbeiterrecht, Arbeitsrecht und so weiter, also das Ganze drumherum nicht verstehst. Das bringt dir ja dann nichts. Ich sage immer, weil sonst kann ich sagen, ah, der Simon ist der Tollste und der Beste, aber eigentlich grau mit den Zahlen, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss Schule noch machen, um einfach die Base nochmal zu sichern. Bevor ich nach Hause gehe, habe ich dadurch einfach wirklich so die Einblicke in die Buchhaltung, in das. Ich muss nicht die Buchhaltung selber machen nach der Schule, aber ich muss einfach verstehen, die Konten, wie das funktioniert. Und das war eine mega gute Erfahrung. Das Abfallprodukt zog Sinn nach dem staatlich geprüften Gastronom ist ja, was heißt Abfallprodukt, aber das kann man den Küchenmeister noch machen. Ich wollte ihn eigentlich nicht machen, muss ich gestehen. Also, weil ich war so, in der Gastronomie brauchst du ihn ja eigentlich nicht. Meine Eltern haben so, jetzt stell dich nicht so an, die Lehrer dann auch, dann haben mich die Lehrer selber angemeldet, ich habe mich nicht angemeldet, dann haben die Lehrer mich angemeldet. Simon, ganz ehrlich, für dich ist das so, du, auch wenn du keine Lust hast, kochst du was Ordentliches raus. Klar, man gibt natürlich wieder Gas und dann haben sie mich angemeldet, dann habe ich gesagt, ja, dann koche ich halt da die 2 Tage, habe dann den Meister noch gemacht, aber im Nachhinein ist es wirklich so, allein schon, du hast den Meister, du stehst bei der Bank besser da, weil du hast natürlich schon ein bisschen einen höheren Bildungsabschluss dadurch und bist jetzt nicht so, naja, der hat ja nur eigentlich Hauptschule gemacht und ja, kennt sich der mit Zahlen aus, so hast du wirklich auch das Betriebswirtschaftliche auch gelernt und es ist halt wichtig, dass du das auch kannst, weil was bringt mir das, wenn ich toll koche und mein Betrieb fängt zum Kränkeln an und ich keine Ahnung, weiß nicht, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Hab auch viel gelernt.
Ja, und was viele ja, also was viel auch Thema ist, bei der Selbstständigkeit ist dann beispielsweise auch ganze Steuerthema. Dann hast du, musst du mit der Rentenversicherung auseinandersetzen, mit der Krankenversicherung auseinandersetzen. Also zieht ja immer noch so einen Rattenschwanz hinterher. Bei Berufsgenossenschaft gibt es ja auch noch. Es haben ja viele immer gar nicht auf dem Schirm. Ja, sag jetzt mal, wie viel Hürden es da im Endeffekt noch gibt. Und bevor man startet, sag jetzt mal, oder während man dabei ist, und dann kommt aber das Ganze ja aus Buchhaltung ja auch noch alles mit dazu, muss ja auch wieder alles passen.
Ja klar, im Endeffekt, da kommt dann alles noch und da, also den Euro, was du einnimmst, der gehört dir nicht zu 100%, also da gehen dann noch einige Abzüge weg, aber das musst du einfach verstehen und wissen, wie das funktioniert und wie das verbucht wird, um auch eine Bilanz mitunter, das musst du einfach verstehen, wie lese ich das, weil zum Ende liest du irgendwelche tollen Zahlen, aber verstehst du es nicht. Das ist halt mega wichtig, dass das funktioniert.
Ja, kannst du es ja wahrscheinlich auch schön denken dann und so ein Traumschloss aufbauen, wenn du es nicht verstehst.
Wenn es immer funktionieren würde, ja.
Nach der Hotelfachschule warst du ja nochmal in der Schweiz.
Ja.
Generell warst du sehr viel in der Schweiz unterwegs. Warum so oft die Schweiz?
Hat sich so ergeben. Also es war nie so, dass, ja nee, du musst wirklich in die Schweiz. Es hat sich wirklich damals, ich bin in der Ausbildung in München im Königshof gewesen, bin dann zum Ali Güngermisch nach Hamburg gegangen. Und irgendwie hat sich das, damals war ich bei der Küchenparty im Königshof nochmal und dann habe ich den Heiko Nieder dort kennengelernt. Da habe ich das probiert, was der so kocht hat. Also ich war da als Gast oder ich habe mitkocht in der Küche halt, dass ich halt einfach bei den anderen Küchen mitmachen kann. Und dann habe ich den Heiko Nieder kennengelernt. Das hat mir taugt, seine Küchenphilosophie, weil er viele Kombination macht, keine Ahnung, Hummer mit Erdbeer, Estragon, also so verrückte Kombinationen, und das hat mir taugt, weil er einfach so weiß, dass es zum Ende funktioniert. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, habe natürlich auch viel mit den Pulvern einzusetzen gelernt, also so, ich sage jetzt nicht molekular, das klingt immer gleich so ein bisschen fancy, aber ich habe gewusst, wie funktioniert das mit der Agar-Agar-Wurzel, mit dem Agar, nicht Agar-Agar-Wurzel, sondern mit dem Agar-Agar, mit der Alge, dass man was abbindet. Im Endeffekt sind es ja natürliche Produkte, nur du musst halt wissen, zu dosieren. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und da war ich dann in Salzburg, hat mir super gut getaugt. Und dann hat sich irgendwann, hat damals das Ophelia 2 Sterne bekommen. Dann hat mich das interessiert, weil das war eigentlich so Bodensee. Also ich habe nur so geschaut, das ist eigentlich von daheim. Ich kann, wenn ich Lust habe, schnell mal 2-3 Stunden nach Hause fahren. Hamburg war schon weiter weg vorher, aber einfach den Bezug immer in die Heimat, weil für mich war immer die Heimat, ich bin sehr heimatverbunden. Ja, das ist einfach die Berge, wenn das siehst und alles, ist halt mega schön.
Ja, König Ludwig hat ja nicht umsonst entschieden, hier Schlösser hinzustellen.
Genau so ist es. Ja, und das hat sich wirklich so ergeben. Nach dem Restaurant Fehler beim Dirk Koberg bin ich dann wieder in die Schweiz, weil damals der Herr Ali hat immer zu mir gesagt, Simon, du musst, wenn du mal heimgehst, vorher noch einen 3-Sterne-Betrieb machen. Dann sag ich so, boah, nee, Ali, nee, muss nicht sein. Dann sagst du, doch, glaubst mir, wenn du mal daheim bist und dann denkst, du, jetzt könnte ich doch nur einen 3-Sterne-Betrieb, du bist dann so daheim eingespannt, dann geht es nicht mehr. Hat er recht gehabt, und dann habe ich das wirklich so sein Rat befolgt und bin dann damals zum Andreas Caminada gegangen. War eine super coole Erfahrung, war da 1,5 Jahre fast. Und dann eigentlich wieder zurück irgendwann in das neue Konzept von ihm, und ja, sehr, sehr viel dazugelernt. Und ich sage immer, bei ihm war manchmal auch was ganz Einfaches. Aus einer roten Beete hat er brutal viel rausgeholt, und zum Ende war es ein ganz einfaches Produkt, aber das war voll auf Geschmack aus, und das hat mir mega gefallen, und da habe ich viel gelernt, wie du wirklich aus einem Produkt 8-10 Texturen rausholst, die insgesamt dann zu einem werden.
Ein bisschen bestens gerüstet für Flavor Finest dann. Wo es ja genau immer um das Thema geht. Wo man ja schon immer auch ein bisschen rausfühlen möchte. Okay, wie kann ich aus dem Produkt noch mehr rausholen?
Genau so ist es. Nee, es ist aber manchmal echt schwierig, oder manchmal ist es gerade so banal, was eine Zutat, Veränderung. Einfach, du gibst das nur dazu und auf einmal kriegst du viel mehr Geschmack raus und denkst so, okay, krass.
Im Anschluss an deine letzten Schweizstopp hast du hier angefangen zu kochen. Und dann auch mit dem Pabo relativ schnell einen Stern erkocht oder erreicht. Mhm. Und an der Stelle möchte ich heute schon relativ früh die Cheffrage ins Spiel bringen. Diese kommt von Nicodemus Berger, einem Österreicher, der in Berlin kocht. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch vegetarisch, aber vielleicht jetzt, wenn ihr es hört, schon vegan. Und Nicodemus, sagen wir mal so, er hat eine Gemeinsamkeit zwischen euch zwei gefunden, auf die er sich in seiner Frage bezieht. Und ich sage mal so viel, ihr seid nicht beide Vegetarier. Zumindest wüsste ich es von dir nicht.
Nein, kein.
Hast du eine Ahnung, welche er da gleich auspackt?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Nee, komme ich echt nicht drauf. Bin ich gespannt.
Kennst du ihn?
Nee, ich habe nur durch dich habe ich mal gegoogelt. Also klar, Berlin, Allgäu, ich bin vor meiner Haustür die ganze Zeit auf gut Deutsch, ich komme gar nicht mehr rum. Aber ich habe ihn gegoogelt. Ich habe mal geschaut.
Ja, gut, dann lass dich überraschen, wo Nicodemus fündig geworden ist.
Hi Simon, ich habe ja gehört, also ich habe mich ein bisschen über dich informiert und ich habe gesehen, du hast deinen Stern genauso jung bekommen wie ich, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Und ich wollte dich einfach fragen, wie das für dich so war, so jungen Stern zu bekommen. Also ich war ja komplett überrascht und es hat sich wirklich sehr, sehr viel in meinem Leben geändert. Wollte so ein bisschen hören, was sich für dich so geändert hat, so jung schon einen Stern zu bekommen.
Ja, es war brutal. Also natürlich, wir haben damals das Pavo gegründet. 2019 haben wir den Umbau vom Hotel gemacht, haben dann das Pavo gegründet, so Spaßprojekt. Innerhalb von 8 Monaten kam dann der Stern, also die Einladung per E-Mail, so Michelin, okay, dann denkst du, was ist das? Haben wir ein BIP oder keine Ahnung, was kriegen wir denn da? Dann ging die Einladung also nach Hamburg hoch, haben wir die zu der Verleihung, also wir sind nach Hamburg, wir haben die Flüge gebucht und alles für die Verleihung nach Hamburg. Einen Tag vorm Abflug wurde das ganze Event abgesagt. Die Flüge waren da, ich konnte es nicht mehr stornieren. Dann schauen die Sabrina und ich mich so an, ja, was machen wir jetzt? Komm, dann fliegen wir halt trotzdem nach Hamburg und schauen halt die Verleihung dann am Handy an oder wie auch immer. Und das war wirklich ein besonderer Tag. Wir haben dann den Livestream da gehabt von Michelin und dann kam so Simon Schlachter im Pavo, Blaue Burg, hat den Michelin-Stern, oh krass. Und da ging das Handy den ganzen Tag durch. Also es war gewaltig, was wir da also von allen Seiten, von den alten Küchenchefs, wo ich überall war, die waren alle mega begeistert und voll happy, dass das geklappt hat. Und es ist schon ein Dank an das gesamte Team, an alle, sage ich immer so, es war ein gewaltiger Tag. Und klar, ich war hier mitunter der jüngste Sternekoch, ist einfach gewaltig. Klar, du bist halt vorher der Simon Schlachter, der gute Koch, der kocht da richtig gut in seinem Gourmet-Restaurant, aber danach bist du der Sternekoch Simon Schlachter. Und im Hintergrund bin ich immer noch der Simon wie vorher, aber bei den Gästen ist die Wahrnehmung nochmal ein bisschen, der hat einen Stern erkocht, also der gibt schon richtig Gas, also der macht es nicht so, sondern da ist auch bewertet worden und von dem Michelin getestet, also es stimmt. Und das ist das Coole, also es ist mega cool und ja, es ist einfach schon cool.
Ja, du hast das gerade gesagt habe, es ist ja schon so, dass der Begriff Sternekoch in der Gesellschaft sehr hoch angesehen ist. Merkst du das auch auf irgendeine Art und Weise? Also ich finde immer, das hat so diesen Charakter, sag jetzt mal in der Gesellschaft, wie so unerreichbar. Also so.
Ja, es ist nochmal eins drüber. Das ist so, er ist ein guter Koch, aber jetzt ist er ein Sternekoch. Aber ich bin immer nur der Simon, sage ich immer, aber es ist so, boah, der hat schon für sein Tun Besonderes geleistet. Also es wird auch dann so gesehen mehr wertgeschätzt, sagen wir mal so. Also auch wenn ich Mitarbeiter, für Mitarbeiterfindung ist es natürlich mitunter auch sehr, sehr gut, weil sie jetzt halt nicht mehr irgendwo arbeiten, sondern unter mir, unter dem Sternekoch. Ich habe bei dem Sternekoch gearbeitet, das ist fürs Zeugnis super. Ich schaue natürlich auch immer für die Mitarbeiter, dass ich die in Superstationen weiterbekomme, dass sie halt weiterkommen. Ganz, ganz wichtig.
Wie gehen wir als junger Mensch dann mit so einem ganzen großen Trubel um und verfolgt man das tatsächlich jetzt im Nachgang auch noch jährlich dann die Verleihung oder kriegt man es dann eher so im Nachgang nur noch mit?
Ja, man kriegt es schon nur mit, also man schaut es trotzdem noch an, so im Stream, so nebenbei. Du freust dich halt für die Restaurants, weil manchmal denkst du, ah, der könnte oder da war ich mal essen, ich glaube, die kriegen irgendwann mal einen Stern, wenn die so weitermachen, so sau cool, wenn sie noch keinen hatten und das ist natürlich schon so Glücksgefühle und keine Ahnung was, weil du es einfach bestätigt wird für die, auch für alle anderen, die das kriegen, für ihr tägliches Tun und Machen. Also ist was Besonderes, auf jeden Fall.
Gibt es ein Geheimnis, immer auf dem Boden zu bleiben?
Eigentlich kein Geheimnis, einfach am Boden bleiben. Im Endeffekt, ich sage immer, nicht abheben, weil du fällst dann sehr tief. Kann schnell sein, also lieber am Boden bleiben. Ganz ehrlich, ich stehe jeden Abend mit in der Spülküche und hilf dem Spüler. Jeden Tag hilf ich dem, dass wir einfach schneller fertig werden. Ich bin da nicht jetzt was Besseres oder wenn der Boden geschrubbt wird in der Küche, stehe ich selber da und schrubbe den Boden oder ziehe den ab. Dass wir einfach im Team, dass jeder sieht, hey, der Simon macht ja das gleich, der macht ja auch alles, der bückt sich auch, der tut auch die Lüftung putzen. Der ist nicht viel besser, der ist nicht der, ich bin der Sternekoch, ihr müsst machen, ich komme jetzt der große König. Nee, am Boden bleiben und so kriegst du ein Team. Also da kriegst du wirklich eine Performance im Team und das ist mega cool, weil dann wirklich merkst du so, alle ziehen am gleichen Strang. Also es hilft sich jeder. Bei mir ist das Schöne, es helfen sich alle zusammen. So, wenn die merken, dem helfen jetzt beim Apéro, weil es sind viel Vorbereitungen, dann gehen schnell 5 Köche oder 3 Köche mit rüber und zack, hilft mit dem schnell. Aber dafür hilft der dann drüben wieder. Und so ist der Teamgedanke voll da. Und da geht auch was voran dann. Und das ist das Schöne.
Jetzt weiß ich nicht, ob du es weißt, aber ab und zu kriege ich zumindest das Feedback, wow, das war jetzt wieder eine diepe Frage. Für dich habe ich heute auch eine dabei, diesmal aber sehr bewusst tatsächlich. Welche Spuren möchtest du bezüglich der Gastronomie auf dieser Welt hinterlassen?
Du bist so fies. Ja, im Endeffekt, die Leute auch mal zu neuen wagen. Also ich sage immer, ich hole viele Leute ab, weil klar, durch im Pavo haben wir asiatische Nuancen mit drin. Ich habe gesagt, wo wir es gegründet haben, so 5-10% asiatische Nuancen, aber nicht mehr. Also so einfach das Typische, was sie schon kennen. Jetzt zum Beispiel heute kriegst du es nachher zum Essen. Das ist so ein Karottensüppchen in so einer Schottkugel und da mal Karotte und Wasabi gespielt. Und da kriegst du eine brutale also du hast erst dieses leicht süßliche von der Karotte und dann kommt die Schärfe vom Wasabi und dann kommt noch ein bisschen weiße Schokolade hinterher in der Kombination. Würdest du jetzt nicht so bestellen, auf Deutsch, aber wenn du die Kombination isst und denkst so, oh krass, mega, cool, hätte ich nicht gedacht. Oder Blumenkohl, das war auch so ein Test, da haben wir nachmittags, habe ich da mal eine halbe Stunde, die Küche sah aus wie Katastrophe, aber der Test war dann geil. Dann haben wir so einen Blumenkohl so ähnlich wie Chicken Popcorn gemacht. Du hast halt aus einem banalen Produkt Blumenkohl, Deutsch, Kohl, Blumenkohl. Durchs Anbacken und dann wieder in der Soße wälzen mit dem Sesam und was und Yuzu und der Chili und Koriander kriegst du eine Aromatik rein und du denkst dir so, boah, hey, das Produkt ist völlig vegan eigentlich, aber so geschmacksintensiv, weil du einfach die Weltoffenheit mit dazu nimmst. Aus den Produktregal aus den asiatischen Ländern und die Kombinationen aus dem Kaffeeblatt und so weiter, bringt dir halt frische Säure, alles mögliche rein. Und das ist halt cool. Und so nehme ich meine Leute mit und sage, hey, probiert es mal. Weil manchmal denke ich so, ach nee. Und so einmal mal testen und im Pavo ist das Schöne, durch das fixe Menü lassen sich die Leute drauf ein und dann sagen sie, würden wir nie bestellen, aber können wir mehr haben?
Ja, da haben wir tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen, so über dieses Thema in dem Menü. Du wirst ja immer mitgenommen und du wirst ja mit Geschmäckern, Aromen konfrontiert, die du so nie bestellen würdest, weil wenn du selber bestellst, du die ja normalerweise nicht aus deiner Komfortzone rausbewegst.
Richtig.
Apropos Sterne. wenn euch der Podcast natürlich gefällt, freue ich mich auch über eure Sternebewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Am liebsten sind wir natürlich 5, das sind meine 3. Damit unterstützt ihr auch andere Personen, dass die auf dem Podcast aufmerksam gemacht werden und vielleicht ja auch wie ihr Gefallen dran findet. Für was steht eigentlich der Name Pavo überhaupt? Ich habe viel recherchiert, aber tatsächlich nur sehr wenig gefunden.
Mysteriöse. das Pavo, so gesehen, kommt aus dem Asiatischen. Also das Lieblingstier von König Ludwig war damals der blaue Pfau. Durch das, dass wir den geschichtsträchtigen Ort hier natürlich haben, haben wir dann damals gesagt, okay, das ist ganz komisch entstanden. Also ich habe damals zu meinem Bruder gesagt, ja, ich will so ein Gourmet-Restaurant machen. Das ist so 2 Jahre vorher gewesen. Einfach so klein fallen, wo wir uns ein bisschen austoben in dem Sharing-System und so ein bisschen asiatische Nuancen, weil ich war in Südostasien 2,5 Monate mit der Sabrina unterwegs auf Reise und da habe ich viel bei Garküchen und so weiter drüber geschaut und dann habe ich gesagt, das taugt mir so Allgäu und Südostasien, also die Weltoffenheit mit reinzubringen. Und dann kam es irgendwann so, hocken wir zusammen am Abend so mit der Familie und irgendwann sagt mein Bruder, ich hab's, Pavo. Was? Ja, Pavo. Dein Restaurant heißt Pavo. Hä? Cooler Name. Ja, welches Restaurant? Ja, das, was du machen willst, das Restaurant im Restaurant. Pavo. Wie kommst du da drauf? Was bedeutet das? Ja, das Lieblingstier von König Ludwig war der blaue Pfau und durch das, dass du asiatische Nuancen hast, in deiner Küche hast und im Asiatischen sagt man zum blauen Pfau Pavo. Und so ist es Pavo entstanden. Und klein prägt sich ein, es ist halt nicht so der blaue Pfau, sondern es ist Pavo.
Er hätte tatsächlich aber auch was gehabt.
Er hätte auch was gehabt, ja, stimmt. Aber wir sind ja die blaue Burg.
Stimmt. Und auch hier in dem Raum, alles blau.
Alles blau, genau.
Fakt ist aber auch, dass ihr hier ein Konzept fährt, über was wir im Podcast so auch noch nicht gesprochen haben. Ihr habt ja ein Sharing-Konzept. Was bedeutet es genau und was hat es damit auf sich?
Das ist genau wieder der asiatische, beziehungsweise der Allgäuer Gedanke. Im Allgäu, damals, wenn man so geschaut hat, die Kehlspatzen, kam ein großer Pott in den Tischmitte, Kehlspatzen und jeder hat rausgenommen. Hat seinen rausgenommen, der Salat noch und das war einfach so ein Zusammenkommen. Und im Asiatischen, die Familien, wir waren viel in so Homestays auch, die haben auch alles in die Mitte gestellt und jeder hat genommen. Und da kam einfach dieser Family-Style wieder und alles Zusammenkommen, das Sharing is Caring. Und so haben wir irgendwann gesagt, ich will nicht das steife Konzept, sondern ganz locker die Leute mit auf eine Reise nehmen, das Eis ein bisschen brechen, weil ich habe oft in Restaurants beobachtet, die hocken am Tisch, der Hauptgang kommt, die stoßen noch an, Ruhe, komplette Ruhe im Restaurant, weil jeder am Essen ist am Hauptgang. Zwischendurch trinken sie wieder was und dann Ruhe. Und im Pavo ist so, hast du das schon probiert? Manchmal tun wir bei 2 Personen 3 Sachen drauf, dass sie dann entweder teilen sie oder der eine war schneller. So ein Zwinker wieder mit dabei. Und das ist einfach so, dass die Leute ein bisschen, hey, wir kommen zusammen, wir können über das Essen reden, es gibt kein richtig und falsch, sondern cool, einfach sich wohlfühlen.
Gab es dadurch auch schon die eine oder andere Beziehungskrise?
Bis jetzt, toi, noch nicht. Wir haben auch schon ein Geschäftsessen gehabt, so im Pavo-System. Ist schon natürlich schon auch ein bisschen gewagt, weil du mit deinem vielleicht neuen Chef oder wie auch immer zusammen dann aus einem Teller was teilst. Klar, es ist nicht so extrem. Wir haben einfach die Mischung aus, mal hast du dein eigenes Schälchen und mal ist wieder was in der Mitte. Also wir spielen das so, dass es spielerisch den Abend begleitet wird. Es ist nicht alles nur in der Mitte, sondern mal hast du es selber, mal teilst du. So kommst du einfach wieder zusammen und jeder hat einfach die gleiche Menge zum Essen. Das halt nicht so übertrieben Sharing ist.
Aber es wird richtig viel kommuniziert.
Ja.
Gab es da auch eine Situation, die dir mal hängen geblieben ist von den Gästen?
Eigentlich gar nicht. Ich kriege in der Küche weniger mit, das macht alles Sabrina draußen mit ihrem Service-Team, aber eigentlich sind wirklich alle Gäste, weil die kennen das nicht so und da holst du eher ein bisschen ab.
Du hast ja gerade gesagt, bei dir darf man auch mit die Finger essen.
Richtig.
Knickeverband wird sich jetzt wahrscheinlich bei der Hände vor, also, vor die Augen zusammenschlagen.
Ja, es macht ja jeder im Endeffekt ordentlich, weil es ist ja nicht so, dass die da so wie so...
Also kein Ritter essen.
Ja,
kein
Ritter essen, sondern das ist ja wirklich gepflegtes, also Fingerfood dann.
Wie sind die Erfahrungen von den Gästen?
Die Erfahrungen?
Ja.
Mega positiv. Also wirklich mega positiv und also ich sage immer das größte Lob, wie schon gesagt, die wiederkehrenden Gäste und es funktioniert.
Wir werfen ja pro Folge auch so ein bisschen Blick auf die Karte.
Ja.
Ich habe mir auch deine mal so ein bisschen durchgeguckt. Was mir immer mal wieder unterkommt auf so einer Karte, sind ja zurzeit so kleine Shots.
Ja.
Bei dir gleich zweimal aktuell.
Richtig.
Warum macht man es? Es hat ja an sich jetzt, sage ich jetzt mal, auch erstmal... Ja, es werden Lebensmittel verarbeitet, aber es ist ja eigentlich eher was zum Trinken wie zum Essen.
Richtig. Es sollte ich ein bisschen so eine Frische, also jetzt, das eine ist ja der Anfangsshot, das ist einfach so, boah, krass, es hat was im Mund bewegt, es ist geplatzt.
Das ist Urkarotte und Wasabi. Das,
genau, Karotte und Wasabi. Und da, boah, krass, da ist was passiert. Cool. Mega. Da hol ich die Gasse schon mal ab, weil du hast erst zum Beispiel diesen Blumenkohl und danach kommt dieses Karotte mit Wasabi, also wie die Gäste es essen, können sie variieren, da sagen wir nicht, so musst du und so musst du, aber da hast du dann einmal hier das leicht schärfliche und also das crunchige, saftige, asiatische von dem Blumenkohl und danach kommt dann doch dieses erfrischende, knackige und explodierende im Mund und im Dessert habe ich es nochmal, das ist einfach nur mal so ein Abschluss, statt jetzt die Pralinen oder so, haben wir einfach diesen Shot mit Passionsfrucht und Vanille gemacht, da ist halt einfach dieses so, ja, erst kommt der ist ein bisschen anders aufgebaut, der hat so erst dieses Frische ganz extrem und dann kommt das Cremige aus der Creme Party und so und der Vanillecreme, wo dann so 2-in-1 hast und das ist das Schöne daran.
Welche Shots funktionieren noch gut? Also wie gesagt, du hast gerade Karotte und Wasabi.
Es gibt auch einen Signature-Shot, den lieben die Gäste. Ich tue nicht immer, weil ich will immer natürlich mich weiterentwickeln. Zwischendurch tut man wieder auf Karte. Der Tom Kagai Shot, mit dem hat es eigentlich angefangen, weil du hast wirklich dieses 2-in-1 wieder. Du hast eine Tom Kagai, die richtig kräftig Wumms hat mit viel Zitrus und den ganzen asiatischen Aromatiken. Und zum Ende, wenn dir, also zuerst die Shots, du beißt auf diese Kugel, dann explodiert sie im Mund, also geht sie auf, sobald sie zerdrückst und dann hast du dieses Asiatische und der Mantel besteht aus Kakaobutter und ein bisschen Schokolade, dann hast du wieder das Süße, also du hast zwei Gerichte in einem und eigentlich ein Mundgefühl.
Welchen Shot würdest du empfehlen, dass man auch mal zu Hause servieren könnte und wie funktioniert's?
Zu mir kommen. Ja, im Endeffekt, das ist ja das, wie du eine Frage für mich gestellt hast, wie kann man den Weihnachtsstress ein bisschen entspannter halten, was später kommt, viel vorbereiten oder essen gehen. Das freut uns natürlich am meisten. Und im Endeffekt vieles, zum Beispiel, was man gut zu Hause nachmachen kann, zu deiner Frage zurück. Ich habe ja irgendwann ein Kochbuch gemacht, da ist die Martini-Oliv-Shot drin. Mit Anleitung und allem.
Du hast ja aktuell auch ein bisschen Ente auf deiner Karte, was mich persönlich sehr freut, weil ich Ente liebe.
Glück gehabt.
Was würdest du zur Ente passen, Shot vielleicht ergänzend dazu servieren?
Das einfallen? Blaukraut. Blaukraut, wie man es kennt. Blaukraut entsaften, abschmecken, mit den typischen Gewürzen, wie man es kennt. Gegebenenfalls einmal aufkochen, dass das Kohlige weg ist oder man lässt ihn im rohen Zustand. Kann man auch, dann wäre es so eher wie so ein Rohkostsalat. Und das als Shot dazu ist mal was anders und mega intensiv.
Vielleicht tatsächlich auch was für Weihnachten dann.
Neue Karte läuft.
Was ich ja schon mal probieren durfte damals und ich auch weiß, dass das deine Arbeit hier ist, weil sich von deinem Küchenteam keiner so richtig rantraut und es auch so ein bisschen euer Signature ist, ist der Baobun. Du bietest ihn an mit Pulled Pork und Barbecue.
Genau. Und Röstzwiebeln. Das hat damals wirklich, das habe ich aus den Südostasien-Ländern mitgenommen, diesen Pulled Pork Burger, sagen wir mal. Es ist aber kein Burger, es ist ein Baobun, einfach anders. Es ist so ein kleiner Haps. Es ist eigentlich zu klein, weil du willst danach mehr. Und das ist das Coole beim Baobun, weil es einfach klein, fein und zwei Bisse ist es weg. Es ist einfach diese Kombination aus Sachen, die du kennst und dann dieses Brötchen macht das Besondere, dieses Pulled Pork, ich sage immer, brutale Produktqualität vom Fleisch, was natürlich selbstverständlich ist für mich. Und dann halt dieses Brötchen, dieses nasse, fluffige,
Was unterscheidet ein Bauban von anderen, für alle, die es nicht kennen?
Bauban ist eigentlich ein gedämpftes Brötchen. Das wird bei Dampf gegart und nicht bei trockener Hitze. Und dadurch bleibt es richtig saftig und fluffig und nass.
Du sagst ja, du verrätst das Geheimnis nicht, weil du sehr viel Zeit reingesteckt hast, damit er gelingt. Wie lange hast du gebraucht, ihn zu perfektionieren? Und warum ist es so schwierig herzustellen? Also nicht mal dein Team traut sich ja so richtig dran.
Nee, sie trauen sich echt nicht dran. Also der Teig ist speziell. Es ist eigentlich ein Hefeteig, aber es ist eine Sau, hat so gesagt. Es ist ein Hefeteig eigentlich, aber wir haben wirklich, glaube ich, 3-4 Monate habe ich gebraucht, bis der Teig so vom Rezept hatte, dass er auch vielleicht 2-mal ausrollen kann. Also du kannst schon einmal ausrollen und dann musst du ihm wieder 6 Stunden Ruhe geben, dem Teig. Und dann kannst du noch einmal ausstechen. Und dann machen wir aus dem Restteig, gibt es immer Personalpizza. Also heute gibt es Personalpizza. Also heute Morgen habe ich noch Bauerbands gemacht, also gestern und heute gemacht. Und dann gab es jetzt heute Personalpizza für die Mitarbeiter. Da freuen sie sich eigentlich auch immer, wenn es wieder den Teig gibt, weil der ist echt gut. Für das ist er auch geeignet. Ist halt eine fluffige Pizza dann. Also nicht so die typische knusprige, sondern fluffige. Aber
ja. Gibt's viele Sachen, auf die man achten muss? Vielleicht kriege ich ja doch noch einen kleinen Tipp aus dir raus, tatsächlich.
Ich kann dich leider gerade nicht hören.
Gut, apropos Tipp. Wir hatten ja vorher die Vanille auch angesprochen. In deinem Shot.
Ja.
Und was ich mich tatsächlich schon länger frage, wie kann ich den Geschmack der Vanille so richtig intensiv entfalten? Bist ja du eigentlich der Experte dafür?
Im Endeffekt ist es ganz banal. Also klar, Vanille, mega Produkt, aber ich sage über durch die Zugabe doch ein ganz banales Produkt, Salz. Salz. Also es ist wirklich nur, wenn wir Vanille verarbeiten, klar, wir nehmen es meistens in der Desserts her, wie wir es jetzt eigentlich auch haben. Wir geben immer zur Vanille, wenn wir die Schoten auskratzen, ein bisschen Salz rein dazu und ein bisschen Zucker. Also wir kratzen es aus und tun es mit dem Messer nochmal so verdrücken. Dann hast du halt viel intensiver den Vanillegeschmack nochmal drin. So banal es klingt, aber so einfach ist es.
In welchen Gerichten außerhalb von, sag jetzt mal, Desserts, Süßspeisen, können es noch funktionieren? Beispielsweise auch in der Hauptspeise? Oder geht es da immer eigentlich unter?
Unter geht es jetzt nicht. Ich sage immer, du musst es halt. Es bringt nichts, wenn die Vanillekörner, es ist ein teures Produkt, ein besonderes Produkt. Es bringt nicht nur, dass da Vanille drin ist, dass da halt ein paar Körner drin sind. Nee, du musst dir schon Gedanken machen, dass der Geschmack auch intensiviert wird und dass es, wo es eingesetzt wird, auch passt. Und ja, aber ja, Vanillekipferl, glaube ich, reicht als Antwort. Das muss einfach rein und das reicht halt. Also die Kombination eigentlich Vanille, Salz, Zucker und was Fettiges funktioniert immer. Weil du das Fett nimmt die Vanille, diese Aromatik noch perfekt auf.
Inwieweit würdest du sagen, okay, wenn ich jetzt eine günstige Vanilleschote kaufe im Vergleich zu einer richtig teuren Vanilleschote, ja, wie viel mehr Geschmack, sagst du, ist da mehr drin?
Viel mehr. Also in Worte, keine Ahnung, wenn du jetzt eine Madagaskar-Vanille oder eine Tahiti-Vanille, es sind 2 verschiedene Länder, 2 verschiedene unterschiedliche Geschmäcker, aber beide jetzt nicht besser oder schlechter, sondern unterschiedlich. Da will ich jetzt nicht sagen, nur die ist die beste. Die hat vielleicht mehr Intensivität, wo es vielleicht in dem Produkt weniger Sinn macht, aber in dem Produkt mehr. Eigentlich ein Traum, tolles Produkt, sehr selten, sehr teuer auch, aber von der Gastronomie eigentlich nicht wegzudenken mitunter. Und es macht einfach Spaß, mit dem zu verarbeiten, aber je wertiger die Vanilleschote ist, desto mehr Qualität. Du Qualität setzt sie immer durch. Die billige habe ich eigentlich noch nie gekauft. Also, nee, kauft Qualität. Na, kauft's alle Qualität, also bitte.
Was matcht gut zur Vanille außer Passionsfrucht?
Mandel. Mandel und Vanille passt auch sehr, sehr gut. Also Mandel-Vanille, mega Kombination. Aprikose-Vanille funktioniert auch richtig gut.
Was wäre das Dessert im Dessertbereich, wo die Vanille am besten zur Geltung kommt? So klassische Vanillecreme oder?
Ich sage immer, ja, aber Vanille kommt am meisten. Eine Creme Brûlée jetzt zum Beispiel mit Vanille kommt schon saugut hin. Also wir haben eine Creme Brûlée immer auf der Karte. Jetzt im Moment haben wir sie mit Tonka-Bohne. Jetzt im Winter eher mehr dieses Tonka-Geschmack. Aber sonst im Sommer so eine Creme Brûlée mit Vanille drin. Also ja, da hockst du dich rein. Das ist Vanillesoße ist auch so. Vanillesoße, ja. Also jeder Kindheitserinnerung sind das. Vanillesoße ordentlich gemacht, das hat schon Qualität.
Apropos Vanille, Kindheitserinnerung, jetzt weiß ich auch, dass du sehr gerne zur Tante gehst.
Ja.
Zum Essen. und dort auch den Schokoauflauf mit Vanillesoße am liebsten mochtest oder
richtig,
magst.
Richtig, richtig.
Welche Erinnerungen oder Emotionen verbindest du mit diesem Gericht?
Ja, das war einfach, ja, da sind wir wieder bei der Vanille. Ja, weil es einfach diese Kombination war, es waren eigentlich ein arme Leute Essens, wenn du es ganz genau nimmst, das ist ein Haferflockenauflauf mit Schokolade gewesen und dann die Vanillesoße dazu. Und das ist einfach so, alles zusammenrühren, ankochen, dann drunter machen, auf ein Blech geben oder in so einem Topf hat sie das immer gemacht, in so eine Reine, in den Ofen rein und dann, wenn wir so nach der Schule vom Nachmittagsunterricht kommen sind, hast du gekrochen, weißt du, dann bist du rein, war geil. Und dann, ja, gab's das einfach. Und dann eine Vanillesoße, eine gute dazu, mega.
Ich habe tatsächlich davon noch nie Schokoauflauf
gehört. Er ist so banal, weißt du, das ist so einfach, wie er ist, aber so gut ist er auch.
Aus was besteht er? Also Haferflocken?
Also es ist wie ein Porridge gekocht, dann kommt Schokolade, Eiweiß, Kakao und so weiter. Kakao, Zucker, ja, also es ist wie so ein Kuchenteig dann. Also den Porridge tust du dann in so eine Grundbase noch mit rein und dann wird es in die Reine gemacht und dann gegart. Im Ofen, also bei Heißluft, der hat dann oben so eine leichte Kruste immer gehabt und ja, und drunter dieses fluffige, heiße, geil. Und die kalte Vanillesoße, weil da konnte schnell essen.
Du hast ja sicherlich das Rezept schon gesaved.
Ja, das war ganz wichtig. Also sie ist leider verstorben, meine Tante. Aber das war mir ganz wichtig. Da habe ich damals gesagt, ich brauche dieses Rezept, gell, weil wenn du irgendwann nicht mehr bist, und das Rezept hat es sogar in mein Kochbuch geschafft.
Auch in dein Restaurant? Kriegst du die Gäste auch ab und zu?
Zwischendurch machen wir es ins Restaurant auch mit rein, beziehungsweise wir machen es manchmal bei der Halbpension auch für die Gäste. Wir tun es halt dann ein bisschen moderner verpacken, also nicht, wir tun es dann in der Silikonform, garen und so, also dass halt eine schöne Form noch kriegt und so. Also wir machen es einfach jünger.
Und jetzt weiß.
Aber der Geschmack ist gleich.
Und jeder weiß, dass das ein Thema ist, das mich auch immer so ein bisschen anfixt. Was ging an Wissen verloren von älteren Generationen? Tatsächlich rede ich auch sehr gern drüber. Gab es daher bei deiner Tante ein Gericht, das es tatsächlich nur da gab? Und was war das Besondere dran?
Es war wirklich so, der Schokoauflauf gab es nur bei ihr, weil der Vater gesagt hat, du, ganz ehrlich, für Schokoauflauf, da geht's zu ihr. Das macht nur sie. Es gab bei ihr auch immer vorweg meistens eine Suppe. Es waren so banale Sachen wie eine Bohnensuppe. Aus grünen Bohnen. Ja, aber das war dann diese Kombination aus dieser dunklen Mehlschwitze mit den Bohnen, Bohnenkraut, frische Dosenbohnen noch mit drin, die kleinen weißen. Da musste man die Teller immer leer kratzen. Also gegessen, gab eine Suppe und dann immer einen Hauptgang hinterher. Also war schon Luxus eigentlich. Und dann die Teller leer kratzen, weil auf den gleichen Teller kam dann der Hauptgang dann, weißt du? Oder beziehungsweise wurde der Topf dann wieder in die Mitte gestellt, wie eigentlich ein paar Wochen wieder was in die Mitte gestellt. Und dann hat man den Hauptgang rausgeschöpft oder wie auch immer.
Er verbindet dich quasi schon ein ganzes Leben aus der Mitte rausnehmen.
Ja, genau. Und da ist es eigentlich her. Also selbst bei ihr in der älteren Generation damals. Und so habe ich das ist einfach auch in unserem. Die Allgäuer sind da so ein bisschen, weißt du, zusammenkommen.
Was ich dich vorher fragen wollte, ist es dann hier im Pau auch so, ein bisschen mit Augenzwinkern, dass ja. Der Tischälteste sich zuerst nimmt? Oder kann das jeder Tisch für sich selber ausmachen?
Da halte ich mich ganz, das könnte dünnes Eis werden. Nee, also da gibt es kein richtig und falsch. Fühlt euch frei.
Was ich mich das letzte Mal vor kurzem gefragt habe, ist tatsächlich, bezüglich den alten Generationen, geht Wissen verloren deines Erachtens oder entwickelt es sich nur weiter?
Es entwickelt sich weiter. Also ich sage immer, Wissen geht nie verloren. Ich sage auch zu meinen Köchen immer, ihr müsst wie so ein Schwamm alles aufsaugen, zuschauen, mit den Augen stehlen. Dann seht ihr sehr, sehr viel. Also das habe ich von meinem Vater schon gelernt. Der hat gesagt, schaust du mit den Augen an, zuschauen, wie macht er das? Weil klar, ich war auch mal Azubi, du musst alles von Grund aus lernen. Du stehst vor dem ersten Mal vor so einem Rehrücken oder vor so einem Reh, oh Gott, wo fange ich jetzt dann an? Aber da musst du es lernen, zuschauen. Und auch Rezepte werden ja über Generationen teilweise weitergegeben. Deshalb habe ich auch mein Kochbuch damals gemacht, um der Welt das weiterzugeben. Ich habe da jetzt nicht die Rezepte so, nee, das funktioniert nicht, da tun wir jetzt irgendwas abändern oder so. Gib's weiter. Außer der Bauernrezepte, das ist was anderes. Aber gib's weiter, dass die Leute wirklich, dass es funktioniert zu Hause. Wir haben ein paar Sachen, wir haben auch die Ente damals im Kochbuch gemacht. Da haben wir es wirklich im Haushaltsofen, in zwei verschiedenen Haushaltsöfen abgeschoben, damit wir geschaut haben, in der Temperatur könnte es perfekt funktionieren, plus minus 10 Grad, aber da kommt da eigentlich schon sehr, sehr gut raus. Also das ist wirklich auch funktioniert, weil unsere Gastronomieöfen sind natürlich ein bisschen anders noch von der Luftverwirbelung und alles. Und hat wirklich super, super gut funktioniert. Und ja, Fragen kostet manchmal nichts. Im Endeffekt frag, das interessiert dich, kann ich das Rezept haben? Und da ist wirklich die junge Generation auch so, die geben die Rezepte untereinander auch weiter. Und auch die ältere Generation sind da viel lockerer geworden.
Und bei dir wird es irgendwann auch Zeit für den Baobab oder nimmst du das Rezept tatsächlich mit ins Grab?
Nee, irgendwann kommt's. Irgendwann kommt's. Doch.
Muss. Sonst geht's ein
bisschen verloren. Vielleicht beim Kochbuch 2 oder so. Wer weiß.
Auch eine Frage für euch da draußen tatsächlich. Wie denkt ihr drüber? Geht Wissen verloren oder entwickelt sich's weiter? Wie ist denn eure Meinung? Mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob es vielleicht da auch andere Meinungen dazu gibt. So, Simon, du weißt, was wir jetzt gleich machen. In der letzten Folge ging's an die Bar. Heute geht's zum Schokoauflauf. würde mich tatsächlich interessieren, wie er schmeckt. Da müssen wir uns nochmal unterhalten, so ein bisschen out okay. of record hier.
Kriegen wir hin.
Aber bevor wir den Weg jetzt gleich in die Küche gehen, Simon, ist es so, wie es immer ist, das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt es noch etwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? Auch vielleicht etwas, über das wir heute noch nicht gesprochen haben.
Was möchte ich den Hörern mitgeben? Viel Flying Schlemmer hören, ganz, ganz wichtig. Und unbedingt mal zu mir auf die Blaue Burg kommen und sich selbst von der Lage und dem Paradies hier überzeugen. Und der abenteuerlichen Anfahrt oder Auffahrt, sagen wir so.
Und vielleicht auch die Nacht dazu nehmen. Also,
wir haben unbedingt, weil wenn schon, denn schon das Gesamtpaket. Da kann man auch was trinken am Abend, muss nicht mehr Auto fahren. Also gehört ja mit dazu.
Und ihr habt sehr schöne Zimmer hier. Also ja. Wir sind ja heute selber eine Nacht hier auch. Und wo meine Frau total begeistert, ihr habt Dyson
Haarföhne. Ja, das ist halt das, weil wir so verrückt sind. Ja, cool. Wir sind halt so verrückt, weil wir so ein kleines Boutique-Hotel sind. Wir sagen einfach, manchmal kostet bei uns manches viel, viel mehr. Wir schauen immer auf Extravagantheit, das muss besonders sein. Du holst die Frauen natürlich gleich mal ab, die gehen ins Zimmer. Oh, den will ich schon immer. Also bereite ich schon mal drauf vor, das will sie jetzt zu Weihnachten.
Sie hat einen schon.
Hast Glück gehabt. aber da holen wir wirklich viele Frauen ab und viele Gäste. Ich sage immer, wenn die zu uns kommen, was bringt es, wenn sie in den Urlaub fahren und das ist nicht so schön wie daheim, weil die Gäste haben es alle zu Hause sehr schön. Und die wollen natürlich in den Urlaub fahren und sagen, boah, das war da waren Dyson-Föhn, schau die Handtücher, die sind gebrandet, schau da, wieder was, oh krass, das, schau die Dekoration, das Gesamte. Das muss einfach in sich brutal stimmig sein und die Leute einfach abholen, das musst du gesehen haben, weil da ist alles durchdacht, da hat sich jemand Gedanken gemacht, selbst über die Wellness-Tasche, die ist nicht Standard, sondern das zieht sich so wie der blaue Faden durch und die sagen, boah krass, weil es ist, Gastronomie ist eigentlich gar nicht so schwer, du musst einfach sehr viel auf Qualität schauen und im Endeffekt Qualität, wie gesagt, setzt sich immer durch und einfach das Besondere dem Gast und einfach die Dienstleistung sehen, weil wir sind alles Dienstleister und es ist halt ein Familienbetrieb und durch das, dass wir klein und fein sind, können wir manche Sachen machen, wo die Großen halt, wenn die 100 Dyson-Föhne kaufen, das ist eine andere Invest als wie 17. Aber die haben auch andere Umsätze, aber es hebt sich ab von dem Rest und das ist das Schöne.
Und damit habt ihr jetzt einen Vorsatz fürs neue Jahr 2025. Ihr wisst, wo ihr hinkommen müsst. Und damit verabschieden wir uns auch heute aus 1250 Meter Höhe. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge. Das Rezept vom Simon findet ihr wie immer auf Instagram oder auf der Flying Schlemmer Homepage zum Download. Und dann erwartet euch nächste Woche schon eine neue Folge. Und dann soll ich machen. Und dann erwartet euch schon in 2 Wochen eine neue Folge. Diesmal gibt es ein kleines Special zum Jahresanfang und ich stelle eine besondere Frage, die ich letztes Jahr in der ersten Folge auch schon gestellt habe, also 2024. Diesmal genau umgekehrt an die andere Person. Seid gespannt, wir verabschieden uns. Rutscht gut rüber und wir hören uns im Jahr 2025.
Vielen Dank.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Servus. Macht's gut. Thank you.